Ich kann das gar nicht glauben. Bist du es wirklich? Gut schaust du aus. Oh mein Gott, der Urlaub hat dir gut getan. Das sieht so aus, als ob du 8 Wochen in der Rosenparkklinik hier im Rhein-Main-Gebiet verbracht hast. So entspannt und erholt schaust du aus. Andi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen, Sven. Ich weiß nicht, ist da irgendwo ein Kompliment drin versteckt? Rosenparkklinik. Ich muss mir jetzt gleich mal googeln, wo du mich
hier googelt's mal.
Wo du mich jetzt zumindest geistig gerade hingepackt hast. Also du willst mir sagen, ich sehe jünger aus. Noch jünger als vorher.
Noch jünger als vorher. Keine Falten im Gesicht, ne? Nicht so wie bei mir, so Augenringe oder sowas. Nee, einfach gut erholt. Hast die Zeit gut genutzt. Wir haben uns ja auch tatsächlich nicht gesehen, ne? Also nur per Video, aber auch nicht in realen Leben.
Das stimmt. Vielleicht hat mir das gut getan. Aber du siehst auch ganz fantastisch aus, Sven. Ich spiele das Lob mal zurück. Unsere Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen, aber auch von mir ein ganz herzliches Hallihallo. Und natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Staffel 3 von Hinweg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Mann, oh Mann.
Das war lang, oder? Das war wirklich lang.
Wir sind jetzt im 3. Jahr und wir haben das erste Mal eine richtig lange Pause gemacht, fast 3 Monate, ne?
Aber die war auch notwendig, ne? Also das muss man nochmal sagen, das war gegen Ende war wirklich so schwierig. Aber umso mehr freue ich mich, jetzt wieder da zu sein und ja, mit interessanten Gästen interessante Gespräche zu führen und dich auch wieder regelmäßig zu sehen.
Ja, freut mich auch, dich regelmäßig wieder zu sehen. Wobei, lass uns mal gucken, wie das wird, wenn wir uns dann wirklich wieder regelmäßig sehen, was das dann so mit sich bringt.
Ja, aber mal gucken, ne, wie oft wir uns sehen. Denn man darf dir ja auch gratulieren, denn bei dir hat sich ja einiges getan. Du warst ja nicht untätig in den Sommerferien, sondern du hast so ein bisschen an deiner Karriere gebastelt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, so kann man das sagen, muss man nicht so sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass ich meine bisherigen Tätigkeiten, die ja so eine kleine Mischkalkulation waren von verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe, ein bisschen in den Hintergrund stellen muss. Ich fange eine neue Tätigkeit an. Ich werde ab dem 1. September, und das ist schon nächste Woche, werde ich bei Gebeco einsteigen. Ich werde in Kiel arbeiten für diesen wunderbaren Reiseveranstalter. Dort werde ich das Marketing leiten und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das wird sehr, sehr spannend. Tolles Unternehmen. Ja, das bedeutet auch für uns ein bisschen was, Sven, ne?
Ja, tatsächlich mussten wir da auch so ein bisschen hin und her denken, was das für unseren Podcast bedeutet. Die gute Nachricht, natürlich machen wir weiter. Ich glaube, das war irgendwie nie so eine richtige Frage, die wir wirklich gestellt haben. Aber natürlich haben wir uns schon mit der Frage befasst, dass du natürlich jetzt sehr viel weniger Zeit hast. Bei mir ist es ja auch so. Wir sind eigentlich wieder auf dem Level von 2019 und nicht in der Pandemiezeit, wo man tatsächlich ein bisschen mehr Zeit hatte. Auch für so ein Spaßprojekt wie den Podcast. Und deswegen haben wir entschlossen, Trommelwirbel, tatsächlich alle 2 Wochen nur noch zu erscheinen, weil uns das einfach ein bisschen mehr Spielraum gibt und ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Aber natürlich auch, ne, die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr interessante Gäste für unseren Podcast zu gewinnen. Und darauf kommt es ja letztendlich auch an.
Ja, aber wir werden in der, ich sag mal in Anführungsstrichen, gleichen Qualität weiterhin für euch da sein. Wobei ich tatsächlich sagen muss,
wir sind wie Fahrstuhlmusik, die mehr will.
Okay. Zumindest nicht? Hast du nicht Faschingsmusik gesagt.
Fahrstuhlmusik, die mehr will.
Okay, Fahrstuhlmusik, ja. Die wäre mehr will. Sehr, sehr gerne, ja. Wir machen weiter, klar. Alle 2 Wochen wird es uns geben. Das heißt, 2-mal im Monat mit interessanten Gästen und natürlich uns beiden. Ich hoffe, wir interessieren euch auch weiterhin. Ja, so sieht das aus. Und ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Sommersphären. Was hast du denn gemacht? Also ich war nicht im Urlaub. Ich habe tatsächlich gearbeitet, Zeit mit Freunden, Familie verbracht. Und ich laboriere immer noch an meinem Finger, ne, den ich mir irgendwie im April...
Der sieht immer noch schief aus.
Ja, der sieht immer noch schief aus. Ja, okay. Da steht auch irgendwann im Herbst eine Operation an meiner Hand an. Das wird mich nicht davon abhalten, an dieser Stelle zu erscheinen und mit dir Podcasts zu machen. Sehr gut. Aber das sind so Dinge, um die ich mich gekümmert habe, Physiotherapie, aber das war alles für die Katz, also es wird bald operiert werden. Und dann laufe ich ja wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres immer noch mit dem komischen Finger rum. Wir werden sehen, wie das alles ist, aber ich war tatsächlich nicht im Urlaub. Das letzte Mal, als ich verreist war, war mit dir in die Türkei im Mai nach Kappadokien. Und da gibt es natürlich immer noch unsere Kappadokien-Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die hören möchtet. Irgendwo um Folge 100 waren wir für euch in Kappadokien. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folgennummer das war.
Das ja, aber ist 99, jetzt die 106. Das kann gut sein, Folge. Ne? Mhm. 99, dass das Kappadokien war. Ja, tatsächlich, ich habe ganz viel Rückantworten bekommen oder Antworten bekommen. Ey, ihr wart ja neulich in der Schweiz, da hättet ihr mal ja vorbeikommen können. Unter anderem übrigens auch von unserem heutigen Gast. Wo ich gesagt habe, nee, also wir waren nicht in der Schweiz, wir waren im Ostertal. Und da waren wir schon, ist schon ein bisschen lange her. Wir haben halt nur nicht das irgendwie produziert und veröffentlicht. Und das, deswegen hat das jetzt alles so ein bisschen länger gedauert. Da haben mir nämlich auch ganz viele gedacht, dass wir zusammen im Urlaub gewesen wären im Ostertal. Aber nee, das war schon letztes Jahr.
Dann lass mich dafür nochmal ganz kurz Werbung machen. Es gibt nämlich eine kleine Podcast-Serie von Sven und mir. Aosta hoch hinaus. Nee, sorry, hoch hinaus. Der Aosta-Podcast mit Sven Meyer und
Andi Jans.
Jawohl.
Auch genau. Wieder.
Ne? Auch wieder. Irgendwie ist er immer auf Reisen dabei. Ne? Stehst du morgens auf, gehst zum Frühstück im Hotel und da sitze ich dann schon und du sagst ja, oh Gott, der schon wieder. So ist das, ne?
Nein, aber schön war es. Aosta war schön. Und tatsächlich, ich bin ja, ne, wir haben es ja nicht angekündigt, dass wir den veröffentlichen werden. Der wurde super gehört. Man merkt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die freuen sich oder scheinen sich zu freuen, dass wir auch wieder online sind und auch jetzt wieder regelmäßig publizieren. Ja. Also das ist auch schön zu merken und zu fühlen.
Ja, ja. Dass sie in andere Projekte migrieren. Und natürlich, wir haben dort nicht nur tolle Sachen gesehen, sondern wir haben vor allem im Ostertal auch sehr, sehr gut gegessen.
Wie immer. Wo waren wir nicht, wo wir bisher gut gegessen haben? Also ich kann mich an keine Reise erinnern, wo ich sagen würde, na, das Essen war aber nicht so gut. Ja, aber du hattest mich ja gefragt, was ich so in den Sommerferien gemacht habe. Tatsächlich war es ganz anders geplant. Tatsächlich war es geplant, dass ich eine Reise mache, ungefähr 3 Wochen nach Asien reise. Und das habe ich aber relativ spontan abgesagt, weil einfach hier wieder richtig viel zu tun war. Also es war wirklich, und man hat gemerkt, es gibt jetzt wieder Möglichkeiten. Die Nachfrage nach Events, nach Roadshows sind wieder da. Wir haben viele Projektanfragen bekommen, viele New Business Anfragen bekommen, die einfach beantwortet werden mussten. Und natürlich habe ich hier mein Team, was ich auch voll vertraue, aber auch die waren wieder voll eingespannt und ich wollte das natürlich unterstützen. Und ich habe einfach gesagt, naja, ich kann wahrscheinlich hier aus Frankfurt gerade mehr bewegen, als wenn ich in Indonesien wäre. Und ja, deswegen habe ich mich relativ kurzfristig dazu entschieden, meinen Urlaub zu canceln bzw. zu verschieben. Wird jetzt wahrscheinlich über Weihnachten und Neujahr stattfinden. Einfach weil hier diese Aufbruchsstimmung war, ne? Das, was wir irgendwie seit 2020 vermisst haben, das passiert gerade in diesen Wochen, das passierte jetzt in diesen Monaten und das war halt toll und da fand ich es einfach besser, jetzt hier vor Ort zu sein in Frankfurt, weil man einfach schneller reagieren kann. Und einfacher telefonieren kann. Und deswegen gab es auch für mich keinen Urlaub.
Ja, das heißt, nicht nur ich habe diesen Restart vor mir bei GBCO. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Wirklich, ich bin so toll. Guter Dinge. Das wird glaube ich, gut werden. Ne? Ich habe das Team schon kennenlernen dürfen. Sehr, sehr nette Leute. Eine tolle Geschäftsführung, Michael Knapp, Thomas Bolander. Ich habe mit Uri Steinweg, dem Gründer, im Vorfeld geredet und bin sehr, sehr happy, dort diese große Marke mit Marketing begleiten zu dürfen. Bin ich sehr, sehr happy. Aber den Restart und diese Aufbruchstimmung, die du gerade herbeigerufen hast, natürlich, die Branche hat große Herausforderungen vor sich. Ne? Es gibt viele große Themen, die sich dieses Jahr herausgebildet haben, über die Pandemie hinaus. Thema Flüge, Thema Flugchaos, Thema Preise, Thema Energie und ein Thema, was ich finde, was immer noch nachhalt seit Beginn der Pandemie, und da kommen wir auch gleich dann zu unserem Gast, ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich.
Ja, also das begleitet uns ja eigentlich auch schon die ganze Zeit. Das war auch unsere erste, also bewusst gewählt damals, dass die erste Folge ist der ersten Staffel. Und wir sagen halt auch ganz bewusst, das ist jetzt wieder das erste Thema der dritten Staffel. Ja, denke, es war natürlich in der Pandemie schwierig, aber dann gab es irgendwie doch Zeichen, dass es wieder ein wichtiges Thema wird. Und ich finde halt jetzt, wo alles dann doch wieder teurer wird und wo es wirklich tatsächlich die Frage gibt, kann ich mir den Urlaub noch leisten? Da höre ich halt niemanden, der sagt, naja, wie nachhaltig wird mein Urlaub? Und deswegen interessantes Thema. Und hey, wen können wir da besser uns vorstellen, einzuladen als unseren lieben Freund Rainer Stoll, Geschäftsführer von Travel to Nature und Birding Tours. Und der da ja auch sehr, sehr engagiert ist. Also für mich einer der Vorzeige-Tour-Operator in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich freue mich sehr, dass er wieder zugesagt hat.
Ja, finde ich auch sehr, sehr spannend, auch vor dem Hintergrund, dass ich jetzt für ein Unternehmen arbeiten werde, was wirklich auch schon so lange nachhaltig Reisen fördert, ohne das irgendwie damals in Anfangszeiten überhaupt nachhaltig zu nennen. Also sehr spannendes Thema, sehr spannender Gast. Auch ich freue mich auf Rainer Stoll. Herzlich willkommen.
Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Lieber Rainer, es ist so schön, dich wiederzusehen. Du warst unser erster Gast in der Staffel 1 und da war es keine Frage, dass du unser erster Gast bist in Staffel 3. Und du hast wieder zugesagt.
Oh, ich freue mich wie Zau, Sven und Andi, dass ich wieder euer erster Gast sein darf. Da höre ich noch nicht so viel zu, habe ich mir gedacht. Und das ist doch ganz...
Da hat sich ein bisschen was geändert, lieber Rainer. Aber ja, schön, dich zu sehen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns und unseren Hörern ein bisschen Zeit schenkst, um über die Themen des Tages zu reden. Und die Themen des Tages sind ja bei dir keine neuen Themen, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt. Wir haben unsere Schnellfragerunde abgeschafft, denn wir wollten mal ein bisschen was Frisches, was Neues machen. Es gibt jetzt die PR-freie Zone, in der unsere Gäste nicht mit PR-Talk antworten dürfen, sondern, ich sag mal, zwinker, zwinker, ehrlich sein müssen. Nicht, dass wir da bei dir irgendwie eine Sorge haben. Du bist ja, bist ja eigentlich generell ein ganz straighter Typ, der sagt, was er denkt. Aber es ist für uns eine neue Rubrik. Das probieren wir jetzt mal aus. Und wir steigen gleich ein mit der allerersten Frage in unserer PR-freien Zone.
Rainer, was bereust du in den letzten 2 Jahren? Was du getan hast oder vielleicht auch nicht getan hast?
Ja, das ist relativ einfach. Ich bereue, dass ich nicht länger in Costa Rica geblieben bin, sondern im Januar wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Ich hätte noch ein paar Monate länger drüben bleiben sollen. Das war einfach wesentlich gechillter zu leben, wesentlich unaufgeregter und mit weniger Sorgen belastetes Leben in Costa Rica.
Das glaube ich gerne. Wie lange warst du drüben?
3 Monate.
Ja, da lässt sich es auch aushalten, ne? Also ich meine,
genau.
Schlimmeres.
Ich habe euch ja ein paar Videos geschickt damals.
Ja, eins meiner Lieblingsvideos war tatsächlich von dir am Strand, wo du die Wellen gezählt hast. Das war gerade während der 2. oder 3. Corona-Welle.
Genau, die 3.
Ja. Fand ich sehr witzig. Hat mich wirklich auch humoristisch in dem Moment über Wasser gehalten, um zu sehen, dass Menschen dort rausgehen und die Natur genießen. War sehr, sehr schön. Aber es ist ja nicht nur sozusagen deine touristische Heimat, sondern es ist ja auch so ein bisschen für dich persönlich eine zweite Heimat geworden, Costa Rica.
Ja, genau. Wir bauen da jetzt auch ein eigenes Hotel. Ein eigenes Büro, sodass meine Mitarbeiter da auch immer ein paar Wochen im Jahr leben und arbeiten können. Und das ist dann für mich einfacher, da neue Mitarbeiter zu gewinnen.
So macht man das, Leute. Hört zu. Mhm. Ne? Einfach mal ein Büro in Costa Rica bauen und dann ist der Fachkräftemangel überhaupt kein Thema mehr. Ne? So schnell genau. Geht das. Sehr gut, sehr gut. Ja, meisterhaft beantwortet die erste Frage der PR-freien Zone. Was würdest du gerne machen, was du jetzt noch nicht machst?
Ja, das ist eine schwierige Frage, mein Traum wäre wirklich mal eine Tierart vorm Aussterben zu retten. Also jetzt nicht gerade ein Insekt oder ein Bacillus, sondern,
wenn was Größeres muss es schon sein,
ja,
womit man sich fotografieren lassen kann.
Ja, zumindest Amphibien oder irgend sowas. Oder Säugetier wäre natürlich noch, also wäre am attraktivsten. Aber gut, da gibt es nicht so viel, die man allein retten kann. Auch mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann mal was.
Aber ist ja ein ehrenwertes Ziel, ne? Also ist ja jetzt irgendwie nichts Verkehrtes.
Ich hoffe es, ja.
Wir drücken die Daumen, dass es klappt, ne? Ist gut für die Natur.
Zumindest bist du jetzt daran beteiligt oder nimmst daran teil, dass der touristische Podcaster nicht ausstirbt. Da hast du als allererster Gast von Hin und Weg auf jeden Fall deinen Teil dazu beigetragen. Wir haben ja gesehen, dass im Endeffekt der touristische Podcast so ein bisschen auch ein Revival erfahren hat, ne? So in den letzten 2 Jahren hat sich einiges getan. Ne?
Ja, vielleicht Revival?
Kein Revival.
Ein Trend, oder?
Ein Trend, ja.
Massiver Trend.
Waren wir Trendsetter, Sven? Ja, vielleicht so ein bisschen, ne?
Ja, vielleicht. Sollen andere entscheiden, ne?
Ich muss mal sagen, ihr wart der erste Podcast, den ich gehört habe, ganz ehrlich. Und seitdem höre ich doch einige. Das ist ein interessantes Medium. Ich wusste davor gar nicht, was ein Podcast ist, bevor ich mal selber in einem interviewt wurde.
Wir auch nicht. Wir dachten, wir reden mal mit dir und nehmen es auf, gucken, was passiert. Sven hat mir erst dann gesagt, dass das ein Podcast ist. Der hat gesagt, wir telefonieren mal mit Rainer, mal gucken, was passiert. Und dann hinterher gesagt, wir machen jetzt Podcast draus.
Ja, genau, okay, cool.
Hat mich überrumpelt. Sven, die letzte Frage liegt bei dir.
Genau, die dritte Frage. Sie klingt am Anfang ein wenig kompliziert, aber eigentlich ist sie ganz einfach. Nenne eine Person, die du gerne auszeichnen möchtest eine Person, die deiner Meinung nach keine Geschenke vom Weihnachtsmann dieses Jahr bekommen sollte. Also eine, der du gerne ein Denkmal bauen möchtest und eine, wo lieber Knecht Ruprecht vorbeischauen sollte.
Also, ich fange mal mit der an, die keine Geschenke bekommen sollte, weil das ist relativ einfach. Ich habe mich gestern über den Markus Söder so aufgeregt, gell, der irgendwie den Grünen vorwirft, dass er jetzt an dieser Gaskrise schuld sind und selber jahrelang hat er eben versäumt, regenerative Energien zu forcieren und die zu erlauben, hat dann diese Regeln eingesetzt, dass man keine Windkraftanlagen bauen darf und brüstet sich jetzt damit, dass er die Anzahl der Windkraftanlagengenehmigungen verdoppelt, nämlich von 3 auf 7. Also das geht gar nicht, ne? Finde ich jetzt mal.
Gut. Da hat er jetzt die Route rausgeholt und
ja, Markus ist zwar Clubfan, aber gut, aber ja, lässt sich auch bei den Bayern sehen, das allein diskreditiert ihn ja auch schon. Also
vielleicht müssen wir da aufklären, ich als Fußballkenner, zwinker, zwinker. Wenn du sagst Clubfan, natürlich, da geht es um den ersten FC Nürnberg, ne? Dein Club.
Ja. Mein Club, genau, richtig.
Und mit den Bayern ist Bayern München gemeint, ne?
Okay. Richtig. Mir fällt gerade auf, wir sind alle zweite Liga, ne? Also wenn Andi irgendwie einen Club hat, das ist ja dann irgendwie zweimal Hamburg, einmal Hannover. Ich mit Düsseldorf und du mit dem Club.
Fußballerisch sind wir zweite Liga.
Ich würde sagen, menschlich erste. Fußballtechnisch.
Touristisch Bundesliga.
Champions League. Gib mir die menschliche Champions League. Nee, auch nicht? Okay.
Du bist Sieger der Herzen, Andi.
Der Sieger der Herzen. Wen würdest du denn auszeichnen?
Auszeichnen würde ich. Ich würde wirklich gern den Marek Mintal auszeichnen. Kennt ihr jetzt wahrscheinlich? Ja, das Sven kennt ihn vielleicht.
Nie gehört. Aber, wie kommt man auf Marek Mintal?
Ich würde den gern auszeichnen, damit ich ihn einfach mal treffen kann. Das ist für mich so ein Vorbild, ein ganz, ganz feiner Mensch und Club-Legende natürlich auch. Und wie soll man den mal treffen, wenn man nicht irgendwie ihn auszeichnen kann? Also ich glaube, viele Auszeichnungen werden nur gemacht, damit Leute irgendwie ihn mal treffen können. Und ich würde
kurz zur Erklärung, Stürmer, Stürmerstar beim 1. FC Nürnberg, aber in den 90ern oder sowas, oder?
In den 90ern, auch noch in den Nullern und eigentlich jetzt ja auch noch, also der ist immer in unserem Herzen von den Clubfans. Ich war, glaube ich, der Einzige, der mal Torschützenkönig wurde, damals noch mit 17 Treffern, okay. aber schon toller Typ.
Für sein Lebenswerk ausgezeichnet von Rainer Stoll.
Ihr wisst ja, Fußball und ich, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen, da kann ich gar nicht mitreden. Also Marek Mintal. Verzeihung. Da,
so ein langer, schlaksiger Typ.
Ja, genau.
Slowene. So ein Boxspieler.
Gut. Die Auszeichnung sei ihm gegönnt. Er hat sich ja Großartiges geleistet.
Ja. Absolut.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Staffel 3 fängt super an. Wir hatten mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Das Ganze ist 3 Tage her oder 4 Tage her. Und wir hoffen aber und sind guten Mutes, dass wir diese jetzt besiegt haben und dass Staffel 3 ohne Probleme weiterlaufen kann und aufgenommen werden kann. Und ja, ich freue mich, euch alle wiederzusehen. Andi, schön, dass du wieder dabei bist. Und natürlich auch Rainer Stoll, der dazwischen auch nochmal irgendwie auf einer Reise unterwegs war. Aber wir würden dir auch gerne nochmal die Möglichkeit geben, die letzte Frage der PR-freien Zone. Du hast damals Markus Söder erwähnt.
Damals vor drei Tagen.
Ist es immer noch Markus Söder, den du gerne mal vom Weihnachtsmann keine Geschenke bringen lassen möchtest? Oder hat sich das ein wenig geändert und auch eine Person, die du auszeichnen möchtest, hat sich das ein bisschen geändert oder bleibst du einfach dabei?
Na, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich bleibe da dabei, aber ich würde halt zusätzlich noch gern den Friedrich Merz in die Mangel nehmen, der da denkt, er muss mit seinem Privatflugzeug zur Hochzeit seines besten Freundes auf Sylt fliegen und gleichzeitig dann eben die Nachhaltigkeitsbemühungen der Grünen scharf kritisiert und sich da in rechtes Licht drücken will. Also fand ich auch komplett daneben und hätte für mich auch die Strafe verdient, keine Weihnachtsgeschenke zu bekommen.
Dann holt er sie sich halt mit seinem Privatflugzeug selbst persönlich. Aber tatsächlich habe ich heute gelesen, dass Frankreich das überlegt abzuschaffen, die Geschäftsreisen im Privatflugzeugen, dass man die aufgrund von Klimaschutz abschaffen. Ich habe den Artikel nicht zu Ende gelesen, kenne eigentlich nur die Überschrift, aber fand ich einen interessanten Vorstoß und dachte, es wird ernst gemacht.
Ich dachte, du meinst, Frankreich wird Weihnachtsgeschenke abschaffen. Okay, das wollte ich nur klären.
Den Weihnachtsmann. Kein Weihnachtsmann mehr. Nein, liebe Kinder, es gibt natürlich den Weihnachtsmann.
Gut, und so hat nicht nur Markus Söder von Rainer was auf den Deckel bekommen, sondern auch noch Friedrich Merz. Na gut, Sven, ich halte mich da raus. Ich bleibe die Schweiz in diesem Podcast. Ich würde hiermit überleiten in unseren Hauptteil, denn wir haben ja nicht nur diese PR-freie Zone, die der Rainer jetzt so wirklich völlig PR-frei gut überstanden hat. Hiermit steigen wir ein in den regulären Podcast. Rainer, erste Frage von mir. Das ist eine Frage, die Sven nicht ganz verstanden hat. Die gleich von einer Follow-up-Frage gefolgt wird. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Hotel bzw. deinen Hotels? Und du warst vor 2 Jahren bei uns zu Gast. Da habe ich ein Fass aufgemacht, was ziemlich lange offen war. Wie viel Bibliskäse isst du pro Tag?
Also, ich fange mal mit A an. Die Hotels, das war eine goldrichtige Entscheidung. Die laufen Bombe. Also Casa Luna ist wirklich seit November ausgebucht, kann man sagen. Wir haben über 90% Auslastung. La Tigra das Gleiche. Wir haben jetzt nochmal 10 Zimmer nachgebaut. Mhm. Die sind jetzt Weihnachten fertig. Und das war, glaube ich, wirklich eine richtige Entscheidung, weil viele Menschen halt doch, ja, wie gesagt, nicht mehr über Veranstalter buchen, sondern es wird viel direkt über Booking oder andere OTAs gebucht, ne? Und da ist man gut dran, wenn man im Operating im Land unterwegs ist, weil da die Margen ganz einfach dann auch besser sind. Ich glaube, das ist so auch was sich langfristig durchsetzen wird. Was für dich natürlich wichtiger ist, die Frage B, Bibberless Case, habe ich seitdem keinen mehr gegessen. Was? Bis vorgestern. Du hast mich da wieder auf die Idee gebracht und da gab's nämlich sowas Ähnliches in Estland. Ich war in Estland, habe da so ein Naturschutzprojekt besucht. So, da ging es um Flughörnchen und Braunbären und da gab's abends in so einer total urigen Kneipe gab's eben so Bibberless Case mit Fisch, allerdings mit eingelegten Fisch. Es war ein Traum, war wirklich gut.
Das klingt nach einer sehr interessanten Reise in diesem Dreieck von Flughörnchen, Bären und Bibbles-Käse.
Ich habe hier schon den Titel für eine neue Reise. Ich sehe schon. Braunbären, Bibbles-Käse und Flughörnchen.
Litauen entdecken. Ja, nee, es war ja gar nicht Litauen, Estland entdecken.
Lettland.
Estland. Estland. Ich habe ein paar Fotos gesehen von dir auf den Social Media Kanälen. Bist du die ganze Nacht wach geblieben, um die Bären zu sehen? Und ihr habt ja wirklich auch Bären gesehen, ne?
Ja, wir haben, das war super. Also wir haben schon um 8 Uhr kamen schon die ersten Bären. Das war wie bestellt. Das heißt, um 10 Uhr, die haben 2 Stunden eine Show abgeliefert vom Allerfeinsten. Wir konnten filmen, Videos machen und haben quasi um 10 alles im Sack gehabt. Und ich habe mich dann auch, ich muss echt zugeben, ich habe mich hingelegt dann. Ich habe dann bis früh um 4, 4:30 geschlafen und habe dann versucht, noch Wildschweine und Marderhunde zu entdecken. Aber da kam dann noch ein Habichtskauz vorbei, das war es dann aber auch schon. Ja, dann um 6 Uhr noch eine Stunde geschlafen und um 7.30 Uhr sind wir schon wieder abgeholt worden für unser nächstes Meeting.
Was ist interessanter, Flughörnchen oder Bären?
Absolut, die Flughörnchen natürlich. Für uns, also Bären ist ja jetzt relativ, sagen wir mal, einfach zu entdecken, ne? Aber so ein Flughörnchen, die gibt es so super selten. Und das ist eine Tierart, die, wenn man die schützt, ne, dann schützt man so einen hochwertigen Wald und hochwertige Biotope, dass der Bär und Insekten und alle anderen Tiere automatisch mitgeschützt sind. Das nennt man sogenannte Umbrella Species, also so Schirmarten, und die haben so einen speziellen Lebensraum, dass der super schwer zu erhalten ist, eben mit nachhaltiger Forstwirtschaft und so weiter. Und wenn man das schafft, dann haben alle anderen Tiere auch was davon. Und natürlich auch das Klima. Und das ist das, wo wir halt auch mit Travel to Nature und Birding Tours hinwollen. Artenschutz durch Tourismus.
Ich will nochmal zurückzirkeln zur Eingangsfrage mit den Hotels, weil vielleicht wissen nicht alle Hörerinnen und Hörer, zumindest die, nicht die, die allererste Folge von Hin und Weg nicht gehört haben, vielleicht nicht, was das mit den Hotels auf sich hat. Du bist involviert in zwei großen Hotelprojekten in Costa Rica schon seit einiger Zeit. Das ist einmal Casa Luna, das andere ist die La Tigra Rainforest Lodge. Und da bist du ja Mitgesellschafter, ne?
Ja, genau,
da bin ich mitgesellschaftet. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz umreißen und vielleicht auch die, die es schon wissen, einfach noch mal kurz daran erinnern, was ihr da macht und was das auch bedeutet im Rahmen deiner Reise- und Tourismusphilosophie.
Ja, es ist halt wichtig, dass man im Land die Wertschöpfungskette auch eben soweit trägt, dass man im Land als Reiseveranstalter auch noch Geld mitverdient, weil die Margen halt einfach sehr, sehr klein sind. Und wenn man da noch am Hotel dann mitverdienen kann, ist das natürlich umso besser. Und außerdem hat man natürlich auch die, sagen wir mal, die bisschen Einflussnahme drauf. Das heißt, wir können sagen, wie nachhaltig das Hotel gesteuert werden soll, welche Projekte wir machen, was unsere Kunden da machen, welches Programm und was der Mitbewerber buchen kann und was nicht. Also das ist so ein bisschen Vorzeigeprojekte, genau.
Aber natürlich noch die Komponente soziale Nachhaltigkeit, weil eure Mitarbeiter sicher auch ganz anders in die Wertschöpfung eingebunden sind als andere Hotels, ne? Die halt nicht nur einfache Angestellte sind, sondern natürlich auch dort ganz aktiv mitarbeiten und auch ein Stake in dem ganzen Projekt haben, ne?
Genau, die sind auch Mitinhaber, Teilhaber und einige Mitarbeiter, die nicht so lange mitarbeiten, die haben halt auch Gewinnbeteiligung und eine Beteiligung am Erfolg vom Hotel. Und das ist halt für uns ganz, ganz wichtig, diese Wertschöpfungskette, dass die Menschen im Land auch was davon haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist eins der Punkte der Nachhaltigkeit, der wichtigen Punkte.
Und diese Philosophie treibt dich jetzt sozusagen auch gen Osten, nach Estland, wo du ja natürlich schon lange als Veranstalter tätig bist, aber dass du da jetzt so Tanzbärenshow veranstaltest, oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, die Bären haben da eine Show für euch gemacht, das ist ja schon Teil des Reiseprodukts und auch Teil der Philosophie, ne? Also nicht zwingend, dass ihr da Tanzbären auftreten lasst, sondern dass sozusagen die Naturerlebnisse mit in die Reise eingebunden sind, ne?
Ja, genau. Das sind wilde Bären. Die sind da auch nicht ständig, sondern die laufen da zufällig durch. Vielleicht mal sind die 2 Tage, 3 Tage, mal manche sind eine Woche lang da. Mhm. Das heißt, du hast auch keine Garantie, dass du die siehst. Die Garantie liegt so bei 90-95%. Aber es kann auch sein, dass mal keiner beikommt, dass du einfach mal einen Tag lang in der Bärenhütte umsonst sitzt. Deshalb bauen wir die auch immer 2 Tage ein, damit man noch einen Ersatztag hat, wo man die dann noch vielleicht sehen kann. Mhm. Aber das ist sowas, was wirklich die Leute begeistert, so ein Tier in der freien Wildbahn zu sehen, in seinem natürlichen Habitat, wie es da frisst oder sich da am Baum schubbert oder so, oder sogar noch Junge dabei hat, das ist schon echt ein Erlebnis. Gell? Man muss auch total ruhig sein. Also da ist dann wirklich von abends um 6, setzt du dich da rein, bis am nächsten Morgen um 6 Uhr mucksmäuschenstill. Also auch mit Familien, das klappt gut, ne? Und das ist nicht so einfach. Die sind zwar isoliert und alles, und der Bär darf auch nichts riechen, ne? Also das heißt, da darfst kein Essen mitnehmen und so, aber das ist schon eine interessante Geschichte, so für die Gäste, die das erste Mal machen.
Hast gehört, Sven, also keine Salamibrötchen in der Bärenhütte.
Nee.
Sorry,
wäre schon nichts für mich.
Oder Bibeles-Käse. Oder Bibeles-Käse.
Bibeles-Käse riecht ja nicht. Dann kannst du mitnehmen.
Vielleicht müssen wir auch hier nochmal kurz den Zirkel schlagen, weil ich habe das Gefühl, das ist alles so ein bisschen Déjà-vu. Das Ganze ging ja damals vor 2 Jahren los in Folge 1 mit Bibeles-Käse. Wir haben über Bibeles-Käse geredet, nie erklärt, oder ja. zumindest in der Folge nicht erklärt, was das eigentlich ist. Dann kam die Nachfrage von Hörern, was ist Bibliskäse? Und das hat sich dann, nachdem Sven das nicht erklären konnte und gesagt hat, das ist eine Quarkspeise aus dem Schwarzwald, hat sich das über mehrere Folgen hinweggezogen. Also wollen wir das jetzt einmal für alle Male klären, was Bibliskäse ist, und dann haken wir das ab, sonst haben wir das ganze Ding wieder.
Nein. Wer Interesse hat, sich das anzutun, der kann gerne Folge 3 bis bestimmt 35 hören. Dort wird in jeder Folge über Bibliskäse geredet. Und
Das Geheimrezept,
ich weiß nicht, Sven.
Einmal wird er erklärt sogar, da kann ich mich erinnern. In einer Folge
Hast du das mal aufgeklärt. Es gibt auch ein Rezept, oder? Was wir irgendwo in einer Folge.
Ja, wir haben von einem
gesagt haben.
Von einem Freund von mir aus Australien, der ist Hotelier, der hat von einem anderen Hotelier aus dem Schwarzwald dann ein Rezept geschickt bekommen, welches wir, glaube ich, vorgelesen haben im Podcast. Also ganz ehrlich, ich habe das auch mittlerweile verdrängt.
Ich auch. Vollkommen zu Recht auch. Und ich glaube, am Ende war es ein Unentschieden. Wir hatten beide recht, oder? Lass uns einfach in der Vorstellung leben und es nicht nachkontrollieren. Ich finde das fair.
Okay. Ja? Bibliskäse 4.0 abgehakt. Sehr gut.
Abgehakt, bitte. In dieser Staffel bitte nicht wieder über Bibliskäse reden.
Wir haben all diese Knoten jetzt verschnürt und können da jetzt einen Deckel drauf machen, abschließen, Schlüssel wegwerfen.
Genau.
Sehr gut.
Richtig.
Werbung.
Boah, Andi, jetzt hast du Essen erwähnt und jetzt habe ich echt Hunger bekommen. Und weißt du, worauf ich gerade richtig Bock hätte? Eine richtig gute Pho. Ein vietnamesisches Nationalessen, was du wirklich dort an jeder Ecke bekommst. Und darauf hätte ich jetzt richtig Bock.
Ich werde ja mal korrigiert, dass das nicht Pho heißt, sondern die Fachleute sagen Pho.
Ja, da streiten sich die Fachleute aber auch. Und es kommt ja auch irgendwie drauf an, ob du in Nord-, Süd-, West- oder Ost-Vietnam aufgewachsen bist. Ich glaube, da hat jeder so seine eigene Aussprache.
Die Fachleute, die ich da zitiere, sind Vietnamesen, Sven. Ich glaube, ich würde deren Wort tausendmal über deins nehmen. Aber ich weiß, im Moment habe ich das Gefühl, dass vietnamesische Restaurants nicht nur in Hamburg, sondern, glaube ich, deutschlandweit wie Pilze aus dem Boden schießen, super beliebt sind. Das ist eine wirkliche Trendküche, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt einen Ort, wo man noch besser vietnamesisch essen kann als hier in Hamburg in den Restaurants, wahrscheinlich auch besser als in Frankfurt. Und Sven, das ist das Land Vietnam.
Definitiv. Da habe ich auch die besten Pho's gegessen, die ich bisher hatte. Und was die beste Art und Weise, nach Vietnam zu kommen? Natürlich mit Vietnam Airlines.
Und das ist unser Werbeblock. Wir reden heute ganz kurz über Vietnam Airlines. Tolle Airline. Ich bin mit denen auch schon nach Vietnam geflogen. Eine sehr moderne Flotte. Und Sven, du bist der Experte für Vietnam Airlines. Wie oft fliegen die denn mittlerweile von Deutschland bzw. von Frankfurt konkret nach Vietnam und wohin?
Sie sind ja ganz lange nicht geflogen und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie eigentlich seit Juni wieder fliegen. Und zwar derzeit dreimal in der Woche nach Hanoi. Und zweimal in der Woche nach Ho Chi Minh oder Saigon. Und ja, du hast das mit modernen Flugzeugen angesprochen. Sie fliegen entweder mit der 787, das ist der Dreamliner, sicherlich das modernste Flugzeug der Boeing-Gruppe, oder mit dem A350, der modernste Flieger der Airbus-Gruppe. Also die Flieger sind wirklich furchtbar bequem, bessere Luftqualität, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist, viel Beinfreiheit, gutes Essen, toller Service. Ja. Und man fühlt sich gleich schon irgendwie so ein bisschen in Vietnam.
Und was cool ist die Drei-Klassen-Konfiguration. Du hast die Economy Class, du hast eine sehr schöne Premium Economy und du hast eine ganz fantastische Business Class. Wir haben alle drei Klassen schon genießen dürfen und sehr schön. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit der Vietnam Airlines nach Vietnam zu fliegen und natürlich direkt von Frankfurt aus. Das ist natürlich sehr bequem und sehr komfortabel.
Genau, nonstop. Und kleiner Tipp noch für die Business Class. Immer im linken Bereich des Fliegers sitzen, dann hat man die kurzen Wege zu der Bar im vorderen Bereich der Business-Klasse.
Zwinker, zwinker.
Werbung.
Aber Rainer, das klingt ja super spannend, dieses ganze Projekt, was ihr da in Estland auf die Beine stellt. Aber das ist ja, Estland ist für dich ja kein neues Terrain. Du bist ja schon eine Weile aktiv, aber was macht ihr denn jetzt genau Neues? Was passiert dort jetzt, was ihr vorher nicht gemacht habt?
Also Nachhaltigkeit ist ja, dass nachfolgende Generationen eine intakte Natur hinterlassen würden, dass die auch ein schönes Leben machen können, genauso wie wir. Und das ist die Aufgabe. Das ist ziemlich schwierig. Also dazu reicht es auch nicht, 1.000 Bäume oder 11.000 in Costa Rica zu pflanzen. Da hängt viel, viel mehr dran. Und wir sehen halt das jetzt so, dass man mit Moorschutz eigentlich bessere CO2 und Artenschutzergebnisse erzielt, wie mit Baumpflanzungen. Und haben uns da, ich war da im April mit zwei Experten vom NABU, vom Naturschutzbund, und habe da mal gesehen, wie das berechnet wird, wie man CO2 quasi Kompensation ausrechnet. Wie funktioniert sowas eigentlich, ne? Und die haben da wirklich ausgemessen, dass das Moor 1 Millimeter im Jahr wächst. Und wenn man das trockenlegt, dann wird das 5 Zentimeter pro Jahr zerstört. Also kann man sich mal vorstellen, welche Mengen CO2 da freigesetzt werden. Und das Moor ist teilweise 15 Meter hoch, ne? Und wird dabei trockengelegt und dann Jahr für Jahr 5 Zentimeter weg, dann geht es eben ratzfatz, und das sind unglaubliche Mengen CO2, die freigesetzt werden, ne? Darüber hinaus wird natürlich die ganze Natur zerstört. Jetzt haben wir vor, dass wir da diese Trockenlegung rückgängig machen und quasi dieses trockengelegte Moor wieder vernässen, um dieses CO2 im Boden drin zu lassen. Das sind wirklich wahnsinnige Mengen. Dazu ist natürlich, muss man Spezialisten haben, und die haben da mit so Bohrmaschinen und Geräten haben die das gemacht, aber es ist relativ einfach auszumessen, wie das funktioniert, und wir wollen das jetzt mit dem NABU zusammen machen. Die Diskussion ist natürlich, wir sind zu klein, um das zertifizieren zu lassen. Also so ein Zertifikat kostet da 100.000, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, 100.000 von Euro, und wir wollen einfach sagen, okay, wir lassen da NABU-Experten hin. Die sagen uns, wie viel CO2 wir da drin binden, und das geben wir dann dem Kunden als Möglichkeit zu kompensieren. Wir machen natürlich wie bei Latigra auch schon einen Teil in den Reisepreis rein und geben den Kunden zusätzlich die Möglichkeit, da zu investieren. Vielleicht machen wir auch noch ein paar andere Veranstalter mit und wollen auch so ein Moor wieder vernässen mit uns zusammen, und wir können da ein riesengroßes Stück machen. Dann gibt es da auch wieder Elche und Bären und so weiter. Das hat dann quasi einen Artenschutzeffekt und einen Klimaschutzprojekt Effekt. Entschuldigung.
Also vor Ort der Kunde, dem wird das erklärt, wie wichtig dieses Moor ist und dass es erhalten bleibt. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass man da eine aktive Rolle spielen kann, wie jetzt zum Beispiel Latigra, wie ich auch gemacht habe, irgendwie einen Baum pflanzen, den man jetzt ja, glaube ich, auch beobachten kann. Also das nicht, aber es wird erklärt, wie wichtig eigentlich das Moor ist wegen dem CO2.
Ganz genau. Und die Kunden haben, die Gäste haben die Möglichkeit, das haben wir jetzt mal so ausgetestet, ob sie auch so ein Moor offen halten können. Wichtig ist, dass die nicht zuwachsen und dann von Birken und Espen zugewachsen sind, sondern dass die offen bleiben, damit die Tiere da eben wandern können und auch beobachtet werden können. Und da können sie mithelfen. Aber das ist dann nur so ein, das ist wie in Latigra auch ein Randaspekt, dass man eben haptisch was macht und da, ich habe da mitgeholfen bei dem Projekt, ich bin da dabei. Und das ist dann eher so ein Zusatzeffekt. Ja. Und außerdem haben wir natürlich nicht so viele Gäste in Litauen oder Estland wie in Costa Rica.
Ja. Dieses Thema Artenvielfalt ist ja wirklich für dich eins der Schlüsselthemen, ne? Also du hast ja im Laufe der Jahre deine Umwelt Ansichten ja schon angespitzt, ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, was dir immer sehr wichtig war, dass man schonend mit Ressourcen umgeht, die nächsten Generationen was Gutes hinterlässt und sozusagen nicht schmuddelig wie eine Toilette sozusagen hinter sich lässt, sondern halt auch was Gutes für die Zukunft hinterlässt. Aber das hat sich ja in letzter Zeit, wenn ich das richtig beobachte, ja so, das war das Thema, warum lachst du, Sven? Habe ich das nicht schön ausgedrückt?
Wie hinterlässt du Toiletten? Also man kann Toiletten auch normal hinterlassen. So wie man sie vorfinden möchte. Also das wunderte mich jetzt.
Wie ist das, du eine Toiletten Einladung hinterlässt? Wird Zeit, dass ich mal wieder bei dir vorbeikomme, glaube ich.
Ja, ihr habt euch schon lange nicht mehr gesehen, gell?
Ja, jetzt seit Mai Stimmt. haben wir uns nicht gesehen. Ne? Also zumindest nicht in Person. Aber mal Spaß beiseite, dieses Thema Artenvielfalt scheint sich ja bei dir so ein bisschen rauskristallisiert zu haben als so ein Schlüsselthema, was ganz besonders wichtig ist. Oder sehe ich das falsch? Ja?
Nee, das ist komplett richtig. Ich glaube, dass der Klimaschutz viel zu viel im Mittelpunkt steht und der Artenschutz viel zu wenig. Und wir versuchen das auszugleichen und halt zu zeigen, dass Artenschutz wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist als Klimaschutz, wenn man die Sache zu Ende denkt. Denn Klimaschutz ist ja nur Teil vom Artenschutz. Der Natur ist es ja komplett egal, ob es 50 oder 70 oder 20 Grad hat. Die Evolution geht sowieso weiter. Also, und eigentlich machen wir den Klimaschutz nur, um Arten zu schützen und vor allem halt eine Art in Homo sapiens eben. Ne? Und da sauen wir halt zurzeit wirklich rum, das ist einer alten Sau raus. Ne? Und da müssen wir uns alle ändern, gell? Wirklich, und zwar ziemlich, ziemlich radikal. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht an dem Punkt, wo es dann eng wird für den Menschen. Aber wenn wir so weitermachen, dann sind wir da bald. Ne? Und auch so radikale Forderungen wie jetzt, dass man die Privatflüge verbieten soll oder auch mal an diese Ozeanriesen, die immer noch Schweröl verbrennen, dass man da mal rangeht. Da wird man nicht drum rumkommen um die Diskussion. Weil ihr habt ja dieses Jahr den Sommer gesehen. Das war eine heftige Nummer, ne? Das war schon eigentlich ein fetter Tritt vor den Latz, was wir da gekriegt haben.
Ja, ich denke auch, dass gerade in diesem Sommer, ich habe mit vielen Leuten geredet, die sagen jetzt nicht mehr, ach, das ist ein Einzelfall, sondern man merkt schon irgendwie, dass auch die Leute, die dem vorher immer so ein bisschen skeptisch gegenübergestanden haben, gemerkt haben, nee, die Welt verändert sich und eigentlich ist der Klimawandel ja schon längst da und wir müssen jetzt was tun, denn man hört halt auch, ne, über 8 Wochen über 30 Grad haben, ist halt auch nicht normal ohne einen einzigen Tropfen Regen. Das waren Sommer, die ich in meiner Kindheit so nicht hatte, definitiv nicht. Und da hat sich in den letzten Jahren was verändert in eine Richtung, die tatsächlich auch für mich besorgniserregend ist. Denn wo soll das Ganze noch ändern? Noch enden, so. Was ich mich gerne oder von dir noch wissen möchte. Wir haben vor 2 Jahren ungefähr schon über Nachhaltigkeit geredet. Da war die Pandemie. Da ist vielleicht nachhaltig nicht das wichtigste Thema in der Pandemie gewesen, wenn es um Thema Reisen geht. Dann hatte ich jetzt so irgendwie den Eindruck, als jetzt die Grenzen wieder geöffnet waren und Reisen auch wieder möglich waren, dass Nachhaltigkeit schon ein wichtiges Kriterium waren, auch bei Reisen. Man reist ein bisschen individueller. Es war, ich fand mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ein bewussteres Reisen. Also man gönnte sich was und man wollte aber auch ganz sicher, ja, jetzt nicht zu einen großen Fußabdruck bei dieser Reise hinterlassen, sondern tatsächlich auch Nachhaltigkeit war ein Thema. Jetzt haben wir ja einen weiteren großen Konflikt hier auf in der Nähe von uns, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Oh, ja. Jetzt finde ich halt durch die ganze Diskussion, ne, durch die Inflation, die jetzt kommt, Gas wird teurer, die Medien kreischen auf und sagen halt, ne, eine Familie weiß nicht mehr, wie sie über den Winter kommen soll oder wie sie im Supermarkt einkaufen soll. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit wird wieder an Wert verlieren. Oder wie siehst du das? Also ich glaube wirklich, dass auch wenn alle Tour-Operator irgendwie vielleicht gerade was anderes sagen und Umfrageergebnisse was anderes sagen, dass nicht im Urlaub gespart werden wird, also nicht am Haupturlaub gespart werden wird, sondern eher bei diesen kürzeren City-Trips. Wie siehst du das? Gehst du ein bisschen besorgt wieder jetzt in den Winter rein und vielleicht ins Frühjahr, weil einfach nicht genügend Geld da ist, um darauf wieder Wert zu legen?
Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, unsere Klientel, unsere Kundschaft, die wir uns in den letzten 25 Jahren aufgebaut haben, die würden das nicht akzeptieren, wenn wir jetzt an der Nachhaltigkeit Abstriche machen würden, sondern die wollen eher noch nachhaltiger reisen. Deshalb bauen wir unser Programm ja auch ein bisschen um. Ne? Wir machen eher so langfristige Reisen, 3 Wochen, 4 Wochen, 4-wöchige Touren. Europa, Deutschland wird ausgebaut und da versuchen wir da, die Gäste hin zu trimmen, dass die eben dann nicht mehr jedes Jahr reisen, sondern vielleicht alle 2 oder 3 Jahre und dann halt wirklich 4 oder 5 Wochen da nach Costa Rica oder in andere Länder gehen, nach Namibia. Und das glaube ich auch, das ist was, wo man, was ein guter Kompromiss eben ist. Ne? So ein nachhaltiges Leben ist ja immer ein Kompromiss. Nur vegan leben hilft in meinen Augen auch nichts, weil wenn jetzt jemand sagt, er isst vegan und kauft sich die Avocados aus Argentinien oder weiß nicht, wo die überall herkommen und die werden dann mit dem Schweröl-Schiff dann hierher transportiert, dann bringt das auch nichts. Dann ist es besser, er isst vielleicht ein Schnitzel vom Bauern von nebenan. Weil wenn das eben nachhaltig oder sagen wir mal extensive Landwirtschaft erzeugt wird, ist es gleichzeitig auch Schutz von Natur und von Wiesen. Das ist jetzt vielleicht wo ich bei so strengen Veganen auf Widerstand stoße, aber eigentlich ist es Teil der Diskussion. Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema, ein schwieriges Thema. Auch mit dem Thema Fliegen, ich kann nicht komplett drauf verzichten, weil dann würden ja auch ganz viele Wirtschaftseinbußen in den Ländern eben passieren und ganz viele, was ich schon erzählt habe, ganz viele Naturschutzprojekte auch hops gehen in den Ländern. Aber man muss halt seinen Konsum schon überdenken und sagen, okay, muss ich das machen, brauche ich das unbedingt und kann ich es nicht auch anders machen? Also ich fahre jetzt zum Beispiel schon seit 3 Jahren Fahrrad hier auf die Arbeit. Das sind 6 Kilometer, habe jetzt über 6.000 Kilometer eingespart, ne? Und ich bin kein Fahrradfahrer, also ich mag das eigentlich gar nicht so, aber ich glaube halt, das ist was, wo man sich ändern kann. Und da gibt es viele so kleine Beispiele. Und wenn das 80 Millionen Menschen in Deutschland machen, dass jeder ein bisschen was macht, dann kommen da Riesensummen zusammen, ne?
Du hast gerade angesprochen, dass um das Thema Nachhaltigkeit herum sehr sehr komplexe Argumente entstehen und dass das ja auch kein leichtes Thema ist. Auf der anderen Seite ist ja die Tendenz, geht in die Richtung, versuchen diese Themen leicht zu machen, leicht darzustellen, plakativ darzustellen, entweder oder, mach das oder mach das nicht und viele Diskussionen um das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz werden ja weniger in Grautönen gezeichnet, sondern immer mehr in Schwarz und Weiß. Wie siehst du das als jemand, der im Thema Tourismus sozusagen eingebunden ist? Du hast das Thema Fliegen eben schon angesprochen. Gerade wenn man nach Costa Rica will, wo ihr natürlich ein sehr gutes Geschäft irgendwie aufgebaut habt, um Artenvielfalt zu sehen, muss man ins Flugzeug steigen. Wie meinst du, wird man das in Zukunft vermitteln können, dieses Dilemma? Ne? Weil die Tendenz geht ja dazu, sozusagen Dinge zu verurteilen oder gut zu heißen. Und das ist natürlich auch immer dogmatischer, nach meiner Auffassung. Wie können wir das umschiffen? Also wie können wir da uns ein bisschen ehrlicher machen und uns mehr auf diese Grauzonen auch einlassen und priorisieren und sagen, das ist wichtig oder das ist wichtiger als das?
Ja, das, was du gerade gesagt hast, ich meine, ihr zwei seid ja echt die absoluten Marketing-Profis. Diese Ehrlichkeit, denke ich, da müssen wir wieder hinkommen. Ne? Also wenn ich bei manchen Mitbewerbern einen Flug nach Costa Rica, der 12 Tonnen CO2 da produziert, für 28 Euro kompensieren kann oder für noch weniger, dann sage ich da schon mal, ey Freunde, sorry, geht's noch? Da brauche ich ja nur ein bisschen nachdenken, da kostet ja schon der Aufwand 3-4 Euro für so eine Kompensation. Und manche, die verkaufen auch den Baum dann für 1 Euro oder sowas. Das ist Betrug. Das ist einfach Schwachsinn und das ist Greenwashing und das fällt den Firmen halt dann irgendwann komplett auf die Nase. Und da bin ich halt dafür, dass man das eben ehrlich macht, ne, und sagen, hier, okay, so und so viel CO2 wird da geblasen und um das zu sparen, müsst ihr halt wirklich so und so viel, investieren. Und selbst das reicht noch nicht, weil es ja eigentlich sogar besser ist, wirklich zu Hause zu bleiben, aber das ist ja auch nicht der richtige Weg, wie ich es vorhin erklärt habe. Ne? Also man muss einen Mittelweg finden, aber eben ehrlich zu den Menschen sein und sagen, hier, ihr macht das nichts Gutes fürs Klima, aber dafür was Gutes für den Artenschutz und für soziale Sicherheit in den Ländern. Dass eben die Leute Geld verdienen und dann nicht gezwungen sind, was weiß ich, nach Deutschland auszuwandern oder zu fliehen oder so, oder dass es da Kriege gibt. Das ist ja auch alles wichtig, wo Tourismus auch hilft, ne?
Genau. Hat ja auch eine Verständniswirkung, dass man die anderen Kulturen versteht und kennenlernt.
Ja, das auch,
ist genau. Ja auch ganz wichtig. Und deswegen sollte man
das reisen. Das
ist immer gut. Genau. Was, ich wollte nochmal zum Thema, obwohl ich eine andere Frage noch nachstellen wollte gleich, nochmal zum Thema Greenwashing. Denkst du also, dass es so im Moment so ein bisschen der Trend, weil halt das Thema Nachhaltigkeit kurzfristig so im Fokus stand und vielleicht bald auch wieder im Fokus stehen wird, dass noch mehr diese Greenwashing-Projekte oder jedes Unternehmen versucht, sich so ein bisschen besser darzustellen, als es eigentlich ist?
Absolut. Also das sieht man ja, wenn man einen Flug bucht und sagt dann, möchtest du kompensieren? Und da klickt man drauf und kann dann wirklich für ein paar Cent oder Euro den Flug kompensieren. Dann ist das für mich eindeutig Greenwashing. Ne? Und es gibt auch viele Reiseveranstalter, die in meinen Augen Greenwashing machen. Es gibt auch positive Beispiele von Leuten, die es wirklich ernst nehmen und riesengroße Wälder schützen. Also ich sag mal jetzt Chameleon macht es toll oder Ventura Travel in dem sozialen Aspekt eben auch, ne? Also da gibt's wirklich richtig gute Beispiele, aber auch viel Greenwashing. Das ist, wie gesagt, dieses 1 Euro pro Baum Thema, da kriege ich die Krise. Und man muss dazu sagen, Sven, wenn es dich mal näher mit beschäftigen willst, das ist zurzeit ein unglaublicher Markt, der mit CO2-Zertifikaten gemacht wird. Das ist eine richtige Börse, die da besteht, und da werden unglaubliche Gelder verdient. Also wirklich, da kannst du, wenn du bestehenden Regenwald abholzt, nachweisen kannst, dass der da schon 20 Jahre gefällt ist und neue Bäume anpflanzt, kannst du Millionen verdienen mit ein paar Hektar. Und da geht halt unglaublich viel kaputt, ne? Das ist eine richtige Mafia, die da besteht.
Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, dass es im hohen Norden auch einen Veranstalter gibt, der sich ganz lange mit Nachhaltigkeit beschäftigt.
Ja, gibt so. Einige. Es gibt sehr, sehr viele. Ja. Ich weiß nur eins. Ja.
Zwinker, zwinker.
Eine Anschlussfrage dazu. Wie kann sich denn der Verbraucher sicher sein, dass er wirklich jetzt nicht auf Greenwashing reinfällt, sondern dass er wirklich merkt, also der Veranstalter tut wirklich was und das ist jetzt nicht nur ein PR-Gag oder ein Marketing-Gag. Gibt es da irgendwelche Zertifikat-Logos oder sowas, die ihr habt und andere nicht? Oder gibt es da irgendwie eine öffentliche Stelle, die das prüft, dass das überhaupt sein kann?
Ja, wie gesagt, es gibt schon so, es gibt ja diesen Gold-Standard und CDM-Standard und was weiß ich alles, gell? Aber das ist halt für uns kleine Veranstalter, die wir kleine Projekte haben, alles zu teuer, unerschwinglich und macht auch keinen Sinn für diese 100.000. Da kann ich ja schon wieder 10 Hektar Wald kaufen oder Wiese kaufen, um dann da Bäume aufzupflanzen oder kann da Moorgebiete renaturieren. Das ist in meinen Augen viel, viel effektiver, aber da braucht man natürlich so jemanden wie jetzt wie NABU oder BUND oder Greenpeace, die halt wirklich auch einen guten Namen haben, einen guten Ruf haben, die sich vielleicht da zur Verfügung stellen. Aktuell wüsste ich es aber noch nicht, dass es sowas gibt.
Also für den Verbraucher kaum eine Chance in diesem
Dschungel. Also selber angucken ist immer gut, ja, vor Ort.
In diesem Dschungel sich da zurechtzufinden.
In meinen Augen schwierig.
Plädierst du da für irgendeine Kontrolle?
Ja, ich fände es zum Beispiel super, wenn das Forum Anders Reisen so eine eigene Kontrolle da machen würde, aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder zu aufwendig, zu schwierig und wer soll es machen, ne? Irgend so jemand fände ich schon top, weil man muss da jetzt, es ist ja kein Hexenwerk, das auszurechnen, wie viel CO2 da irgendwo gespeichert ist oder in Form von Bäumen wieder nachwächst und ja, die Kontrolle ist immer das Schwierige, ne? Dass man das auch nach 5 Jahren nochmal schaut, was passiert mit den Bäumen oder nach 10 und 50, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn man einen Baum pflanzt und der nach 2 Jahren wieder abgehackt wird, ne? Also wir haben da jetzt zum Beispiel so mit Greenstand so einen Kooperationsvertrag, dass wir, da wird unser Baum mit so mit Blockchain, Modulen wird er da fotografiert und dann dem Kunden schickt man dann quasi das PDF mit den GPS-Daten und dem Zertifikat von Green Tracker drauf, ne? Und dann hat der den Beweis, dass wir den Baum gepflanzt haben und dass der da die nächsten 100 Jahre steht.
Aber sind Blockchain-Technologien nicht auch unglaubliche Klimakiller? Ist das nicht ein Argument, was immer gerne und viel gemacht wird? Wie siehst du das?
Das ist richtig und es gibt aber inzwischen schon so NFTs und Blockchains, die mit sehr, sehr geringer Energie, sehr, sehr geringen Energieaufwand betrieben werden. Das wäre halt jetzt eine ganz coole Lösung, ne? Wenn aber natürlich klar, wenn das auch wieder dann so ein energieaufwendiges Zeug ist, dann muss man sich das auch überlegen, ob sich das in der Summe dann überhaupt rentiert, ne? Aber wie gesagt, jetzt nochmal, Bäume pflanzen ist nur ein Teil. Für uns ist das eher der Artenschutz, der beim Bäume pflanzen wichtig ist und weniger der Klimaschutz. Weil da gibt es bessere Möglichkeiten, wie jetzt eben dieser Moorschutz, der für CO2-Kompensation dasteht.
Du hast vorhin diese Umbrella-Species, also wie sagt man, wie würde man das übersetzen? Regenschirm-Species, die sozusagen eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem einnehmen. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen, was das bedeutet? Das heißt, du hast eine Spezies, die dafür sorgt, dass sie in der Nahrungskette und im Ökosystem sozusagen ganz viel aufrechterhält? Oder wie kann ich das verstehen, ne?
Ja, das ist so, durch diese eine Spezies, gehen wir mal vom Gorilla jetzt aus, weil das haben wir ja in der ersten Folge schon als Thema gehabt, ne? Ja. Der Gorilla, der wird da im Bwindi, in dem Regenwald in Uganda eben geschützt. Aber dadurch, dass der da geschützt ist, kommen dann keine Wilderer rein. Ne? Mhm. Das heißt, dadurch wird auch der Waldelefant dort geschützt, der eigentlich viel spannender ist als der, als die Gorillas, ne? Weil es gibt viel weniger Waldelefanten. Dann gibt es da noch verschiedene Affenarten, die geschützt sind, dadurch, die in dem Regenwald eben leben. Aber nicht nur die, sondern eben dann auch ganz viele Insekten. Und es wird auch der ganze Lebensraum geschützt eben, ne, durch diese Umbrella-Arte. Das heißt, der Gorilla macht einen Schirm auf, unter dem sich ganz, ganz viele Tiere, Pflanzen und Biotope verstecken können. Und das ist dann der positive Effekt, sowohl für Artenschutz als auch für Klimaschutz. Und auch für die Menschen vor Ort.
Ja. Das Problem ist aber, dass vielleicht nicht jedes Land, nicht jede touristische Destination so ein Aushängeschild haben kann. Ich meine, die Chinesen haben den Panda, dann gibt es den Uganda und in Zentralafrika gibt es den Gorilla. Ne? Das ist ja auch ein bisschen emblematisch, genau, für diese Region. Aber wenn du dann irgendwie, weiß nicht, sagen wir mal, Liechtenstein hat irgendwie einen Käfer. Der sieht natürlich auf irgendwelchen Postern nicht so doll aus, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Also ich habe mir das jetzt mit Liechtenstein aus dem Hut gezogen, aber wie geht man damit um, wenn man was erreichen will und die Spezies ist halt nicht so sexy wie ein Gorilla oder, sag ich mal,
du siehst es aus Marketing-Sicht, ne? Aus Artenschutz-Sicht ist zum Beispiel der Rüsselkäfer in Stuttgart da legendär geworden, der den Bau von dem Bahnhof da jahrelang verhindert hat, aber halt auch jahrelang da zum Schutz vom Wald und so beigetragen hat. Und wahrscheinlich gibt es in Luxemburg oder Liechtenstein auch irgendeine coole Art Schmetterling oder eine seltene Pflanze oder eine Orchidee, die den Schutz verdient eben, ne, und dadurch andere eben gleichzeitig mitschützt. Genau das Thema hatten wir jetzt gerade in Estland. Warum haben wir uns das Flughörnchen ausgesucht und nicht den Braunbären? Weil der Braunbär, der hat so viel Schutz, dem geht's schon so gut und der braucht auch nicht unbedingt jetzt Travel to Nature als Reiseveranstalter zum Unterstützen. Die überleben auch so, die sind super geschützt, wirklich. Aber das Flughörnchen nicht, ne? Das ist eigentlich das viel coolere Tier und das braucht einen viel, viel anspruchsvolleren Wald als der Bär. Und deshalb ist das Biotop auch viel, viel wichtiger, dass sich über das Flughörnchen schützen lässt. Deshalb wollen wir jetzt eben eine Flughörnchen-Aktion nächstes Jahr starten. Rette das Flughörnchen. Auch wenn es jetzt marketingmäßig vielleicht nicht ganz so spannend ist. Aber ich glaube, die Ingrid kriegt es schon hin. Die ist da fit.
Ich finde, das klingt nicht schlecht. Rettet das Flughörnchen.
Bleibt im Kopf auf jeden Fall.
Da lässt sich was draus machen.
Wie viele Flughörnchen, wo gibt es die denn noch in Europa oder weltweit?
Oh, es gibt nicht mehr viel. Also es gibt die dann noch in Weißrussland vielleicht und in Litauen vielleicht noch ein paar oder sowas, aber das sind schon sehr, sehr wenige. Also in Estland schätzt man das auf 40, 50.
Okay.
Das ist schon, da muss man schon extreme Anstrengungen unternehmen, dass man das vor dem Aussterben schützt.
40 bis 50 Flughörnchen. Ne? Das ist
es gab aber auch vor 80 Jahren noch 30 Bären in Estland. Okay. Die waren auch fast ausgestorben.
Und wie viel gibt es jetzt?
Die haben 500. Und es gab noch nie einen tödlichen Unfall mit Bären, gell? Also die muss man nicht gleich abschießen, wie in Deutschland, wenn sie mal hierher kommen.
Du meinst tödlichen Unfall zwischen Menschen und Bären, ne?
Ja, genau.
Okay, vielleicht gab es ja zwischen Bären schon mal tödliche Unfälle. Und ich bin mir sicher, dass es einige zwischen Spezies
Bären und Schafen
gab es auch schon. Den einen oder anderen Unfall. Aber ich weiß nicht, ob das Unfälle sind.
Ja, gewollt.
Ja. Die Diskussion ist ja auch noch offen. Das ist eine Diskussion, die auch hier in Deutschland mit den Wölfen sehr aktiv geführt wird. Ja. Ne? Wie es da weitergeht, das sprengt jetzt sicher den Rahmen. Aber schon ganz spannend. Das heißt, das Thema Artenschutz bei euch ganz oben auf der Liste von Dingen, die ihr natürlich nicht nur vermarkten wollt, sondern Teil des Produkts auch macht und die natürlich für euch auch inhaltlich ein ganz wichtiges Anliegen sind. Ne?
Das ist genau.
Sehr spannend. Wie nimmt man denn die Leute alle mit bei euch in der Firma, was das angeht? Oder sind die Leute, wenn die reinkommen, schon voll drin in diesen Themen? Oder wie läuft
Mitarbeiter
das?
Meinst du?
Ja, die Mitarbeiter und die Leute, die ihr sozusagen auch in diese Projekte mit reinbringt.
Ja, zum Beispiel Ingrid ist ja ganz neu jetzt dabei, ne? Und die ist ja jetzt schon Feuer und Flamme. Wir haben hier ein kleines Artenschutzprojekt im Heitersheim, bei unserem etwa 500 Meter von unserem Bürogebäude weg. Da können wir einmal im Monat einen Nachmittag lang auf Kosten von Travel to Nature und Birding Tours Naturschutzarbeit machen und da lernt man unglaublich viel. Oder jetzt eben diese 4 Tage, die wir in Estland waren, also so lange ist das auch schon mit unserer Aufzeichnung her. Da haben wir auch mit WWF-Experten eben gesprochen, was Naturschutz, Artenschutz ist. Und da lernt man jedes Mal unglaublich viel dazu, weil ich selber ja auch kein Biologe bin, sondern Reiseveranstalter. Aber das geht schnell mit selber machen, selber anpacken, was abschneiden, abhacken, pflanzen. Das ist der richtige Weg, ja. Und das kann man ja überall machen. In ganz Deutschland gibt es ja so NABU, BUND-Projekte, wo man ein bisschen mithelfen kann als Firma.
Jetzt lass mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast gerade eben auch die Gorillas angesprochen. Tatsächlich, ich mache mir gerade ein bisschen mehr Sorge um die Gorillas als noch in der Pandemie, weil ich einfach nicht weiß, eine Pandemie denkt man immer, ja, irgendwann ist die vorbei. Wie lange aber die jetzige Situation mit Inflation und diese Diskussion auch in den Medien stattfindet, kann ich nicht einschätzen, wie lange die dauert. Also tatsächlich macht mir die Zukunft der Gorillas so ein bisschen Angst, weil es ja auch nicht günstig ist, diesen Naturpark dort zu besuchen. Du hattest neulich letztes Mal gesagt, 700.000 Euro. Also 700 bis 1.000 Euro wäre so der Preis. Was denkst du, was in den nächsten Monaten, Jahren jetzt für euch zu wichtigen Themen werden, beziehungsweise auch was den mittelständischen Tourismus betrifft?
Oh ja, das ist eine super spannende Frage, wo ich in meiner Glaskugel neulich gelesen habe, dass das noch eine Zeit lang so bleiben wird mit dem Dollar. Das heißt, ich habe auch schon Dollars jetzt zu dem miesen Kurs abgesichert für das nächste halbe Jahr oder fürs nächste über ein halbes, also bis nächsten April schon, und hoffe, dass es dann langsam wieder aufwärts geht. Ich glaube, dass unsere Gäste noch eine Zeit lang diesen Wunsch haben zu verreisen und dass es bis dahin hoffentlich mit diesem blöden Krieg, mit diesem echt unnötigen Krieg ein Ende hat und dass auch dann der Euro wieder ein bisschen stärker wird, um sich dann im zweiten Halbjahr, dass man dann die Reisen wieder günstiger anbieten kann und besser verkaufen kann. Und dann glaube ich auch, dass der Tourismus wieder funktioniert. Wir haben aber natürlich auch einen Plan B, wenn das nicht so ist, wenn es tatsächlich auf einem niedrigen Niveau dann bleiben, die Reisen, oder auf ein niedriges Niveau kommen. Zurzeit sind sie ja auf einem ziemlich hohen Niveau, dass man dann da auch noch einen Plan hat, um zu überleben. Weil es wird mit Sicherheit eine Delle wieder geben, ne, durch diese hohen Preise. Insgesamt glaube ich auch eher so, was der Herr Teckentrop gesagt hat, ne, dass die Flugreisen sehr, sehr teuer werden, Fernreisen werden ziemlich teuer in Zukunft und dass wir eben längere Reisen machen müssen. Was ich vorhin gesagt habe, 3 oder 4 Wochen und dann alle 2 Jahre zu machen. Und dann hat man jemand im zweiten Jahr nur die Chance, kurze, vielleicht mal eine Woche innerhalb Deutschlands zu verreisen. Und da wollen wir auch Angebote schaffen für unsere Kunden, dass die dann in Deutschland ja Kurztrips machen können oder mal günstigeren Urlaub und nicht jedes Jahr eine Fernreise machen. Vielleicht ist das so ein Weg, den man gehen kann.
Du klingst jetzt aber nicht sehr pessimistisch, ja. Nee. Obwohl du ja doch dir sehr viel Gedanken über die Probleme der Zukunft machst. Klingst du eigentlich immer noch, auch nach 2 Jahren, wo du vor 2 Jahren gesagt hast, ich bin mir nicht sicher, ob sich in Sachen Nachhaltigkeit so viel zu tun wird, bist du ja generell immer noch optimistisch, was diese Branche an sich angeht, oder?
Ich glaube, dass es so eine Nische ist, wo wir ganz gut aufgestellt sind, wo wir drin gut überleben können, auch vor allem mit Birding Tours und Travel to Nature. Aber im großen Tourismus, jetzt im Massentourismus, wird Nachhaltigkeit in meinen Augen auch weiterhin leider keine große Rolle spielen. Da mache ich mir leider wenig Illusionen. Und wenn dann eben so Greenwashing-Aktionen da mit einem Flug nach Mallorca, 2 Euro Kompensationen, dann haben die Leute alles bezahlt. Sowas, glaube ich, wird sich halt leider durchsetzen.
Aber ist es nicht besser, lieber 1 Euro zu zahlen als gar kein Euro?
Das ist genau das. Wenn es dann richtig ankommen würde, die 2 Euro, dann ist es besser als 0 Euro. Ganz klar. Weil die natürlich einen Wahnsinnshebel haben mit ihren 2 Euro und den Riesenpacks zahlen, ne, die wir als kleiner Veranstalter halt nicht haben. Ja, bei uns sind aber wirklich wesentlich mehr. Also wir haben 25 Euro pro Gast inzwischen inkludiert für eine ganz normale Europareise.
Ich habe meinen Flug letztes Jahr in die Karibik kompensiert und das war, also ich fand es nicht astronomisch, aber wenig war es auch nicht. Sven, weißt du noch, wie viel das war?
100,
das war
120, Euro, 130 oder sowas, meine ich.
Ja. Oh. Ja. Also fand ich das nicht ist astronomisch, gut. Aber wenn man sich überlegt, sagen wir mal, eine 4-köpfige Familie will irgendwie All-Inclusive in der Domrep machen, Ne? Und ne, da kommt da einfach nochmal gut was obendrauf. Ne? Aber das sind dann wahrscheinlich auch realistische Preise, die man fürs Kompensieren bezahlen sollte. Das habe ich damals mit wie heißen die Jungs? Wir hatten
ja Atmosphäre.
Genau, Atmosphäre. Wir hatten ja Dr. Brockhagen, genau, der Geschäftsführer und den Gründer, den hatten wir auch bei uns zu Gast, den Dr. Brockhagen. Und der hat uns da sehr eindringlich drüber erklärt, wie das alles funktioniert. Also ich fand's ganz spannend. Ich glaube, das Thema werden wir sicher irgendwann nochmal aufnehmen. Also,
aber nee, Atmosphäre ist mit Sicherheit einer der besten Kompensierer, die es gibt. Also da lasse ich gar nichts drüber kommen. Aber wie gesagt, die machen halt jetzt keinen Artenschutz und das ist halt unser Ding. Die machen halt eher diesen Klimaschutz und ja, solche Sachen. Aber gut, 120 ist auf jeden Fall top. Und ich glaube, ich hoffe, dass das auch bald mal eingepreist wird in die Flüge, dass es nicht mehr Aufgabe des Veranstalters ist, zu kompensieren, sondern dass das eben Aufgabe der Fluggesellschaften ist, weil das ist ja nicht unsere Aufgabe, die Flüge zu kompensieren.
Rainer, bevor wir gleich zum Ende kommen, ich hab noch eine Frage an dich. Du hast damals, als bevor wir mit dir die allererste Folge Hin und Weg aufgenommen haben, hast du gesagt, das ist ein bisschen, sagen wir mal so, du warst ein bisschen skeptisch, dass wir als Podcast eine lange Halbwertszeit haben werden. Du hast gesagt, du kennst viele Leute, die Podcasts angefangen haben, aber viele geben dann doch schnell auf. Hier sind wir nach 2 Jahren, Staffel 3, ich glaube die 106. Folge ist das jetzt. Was sagst du?
Meine Glaskugel hat komplett versagt.
Ja. Ich hoffe, die andere versagt nicht.
Aber ich finde es auch, ihr habt da so Hammerfolgen rausgehauen, da hat ja auch niemand mit rechnen können. Das war teilweise wirklich super spannend, da zuzuhören. Also da habt ihr ja ein paar richtige Kracher gemacht. Gell? Und ich wusste auch nicht, dass es so ein großer Hörerkreis da gibt, die sowas interessiert über Reiseveranstalter und Tourismus. Aber scheinbar gibt's da ein Publikum. Also Respekt, muss ich da sagen.
Sven, das hat er uns gar nicht zugetraut.
Nee. Unglaublich, oder? Wo wir natürlich von Anfang an genau wussten. Ne? Genau. Ein Marketingplan, Strategieplan, da sind wir genau auf dem Level, den wir uns, den wir erreichen wollten.
Ja, da habe ich falsch gelegen.
Ja, so ein bisschen überrascht sind wir auch, ne, Andi, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen überrascht. Wer uns alles hört und wenn wir jetzt so irgendwo mal bei Famtrips dabei sind, wer da irgendwie alles sagt, oh, euch höre ich auch, ach, ihr seid das, auch schön, dass ich euch kennenlerne. Mhm. Neulich hat mal jemand gesagt, haben wir das schon thematisiert, dass sie dachte, die Stimmen wären vertauscht. Du hättest meine Stimme und ich hätte deine Stimme.
Ich glaube, das haben wir schon thematisiert, ja.
Ja, okay, gut. So lange her.
Sven. Ne?
Aber ich finde es schön, dass wir eine dritte Staffel haben und noch mehr freut es mich, dass wir wieder mit Rainer anfangen können, weil Rainer ist immer ein sehr interessanter Gesprächspartner.
Absolut. Rainer, wir sind fast am Ende. Gibt's für dich außer Estland neue interessante Zielgebiete? Ist irgendwas, was du neu für dich entdeckt hast? Irgendwelche Länder, Destinationen, die du uns allen irgendwie ans Herz legen würdest? Jetzt von Estland, wo es das Flughörnchen gibt?
Ja, das Flughörnchen. Wir haben eine eigene Agentur in Uganda gegründet. Wir haben da jetzt, sind da selber Operator. Und haben uns einen eigenen Jeep gekauft und haben da einen ganz, ganz tollen Kollegen, der Viriano, der jetzt FIT, also Individualkunden, als Private Driver Guide durch Uganda fährt. Und nicht nur Uganda, auch Ruanda. Und das läuft wirklich super, super gut. Nicht zuletzt durch euren tollen Podcast, der mich als Uganda-Spezialist mit den Gorillas geoutet hat.
So. Sehr schön. Ja. Hast du es also unserem Freund Kaspar Wenter nachgetan, der sich ja auch motorisiert hat im südlichen Afrika. Der hat ja auch mit Geländewagen sich ausgerüstet, hat sich dadurch sozusagen die Möglichkeit geschaffen, mit eigenen Mitteln sozusagen Mobilität zu schaffen und das Produkt sozusagen noch zu schärfen. Ne?
Ja. Ja, mit Kasper will ich mich jetzt da nicht vergleichen. Der ist schon eine andere Nummer. Der macht ja schon wahnsinnig viel in Afrika. Aber wir sind auch stolz, dass wir da mit unserem Thema Naturschutz. Mhm. Und da wollen wir natürlich auch eine Schirmart uns aussuchen, die wir dann schützen können. Und dass wir da ein Projekt gemeinsam starten. Da bin ich mit dem Jürgen Salzer, den ihr ja auch gut kennt, da in Kontakt und mit der GIZ. Und vielleicht können wir da in 2 Jahren beim nächsten Podcast schon über ein tolles Artenschutzprojekt in Uganda reden.
Staffel 5, Sven. Ne? Sven, was sagst du? Gorillas oder Flughörnchen? Was interessiert dich mehr?
Tatsächlich Flughörnchen.
Echt, siehst du?
Ja. Was? Also weil das ist ja Wahnsinn, wie die wie die sich fortbewegen, wie die zwischen den Bäumen da springen. Hammer. Ich habe eine Doku über Flughörnchen gesehen. Da saß ich faszinierend davor.
Ist der Hammer,
ja. Es ist einfach so. Ja. Wir waren ja schon auch in Namibia. Ich fand die Elefanten irgendwie besser und du die Giraffen.
Ja, die Giraffen waren für mich der Hammer. Das war für mich der absolute Hammer, aber ich weiß auch nicht. Ja. Das sind einfach so emotionale Dinge, die kann man, glaube ich, schwer erklären, warum eine bestimmte Art irgendwie anspricht und eine andere nicht ja, so.
Genau.
Ich glaube, ich würde mich für die Gorillas mehr interessieren, aber die springen jetzt nicht vom Baum zu Baum, oder Rainer?
Nee, das sind Läufer. Die sind am Boden.
Na gut.
Schlafen aber auch in so Nestern drin, also kannst du auch klettern sehen.
In Nestern?
Das sind dann eher die Schimpansen.
Okay.
Die Schimpansen sind eher oben in den Bäumen.
Habe ich das richtig gehört? Gorilla schlafen in Nestern? Kann ich mir das so vorstellen wie so ein Vogelnest? Oder
wie
was?
So ein Vogelnest, ja. Bauen echt? Die sich so abends, um da am Boden zu schlafen. Ja, das schaut okay. echt toll aus.
Hm? Okay. Interessant. Ja.
Wieder was gelernt, Andi, heute. Dank des Podcasts.
Jeder Tag ist eine neue Lehrstunde. Der Podcast ist unglaublich, was ich hier gelernt habe.
So muss das sein. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso.
Ja, danke, Rainer. Mal wieder ein Einblick in deine Welt. Ein paar sehr interessante Aspekte. Ich merke mir Artenvielfalt mindestens genauso wichtig wie Klimaschutz. Das muss ich mir selbst auch nochmal angucken. Du hast uns ja auch was geschickt zu dem Thema. Da habe ich schon mal drüber geschaut. Das werde ich mal ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema in der Zukunft, zu gucken, wie sich das auch touristisch aufarbeiten lässt, das Thema
Artenvielfalt. Ja, für den Tourismus ist doch Artenvielfalt 10-mal wichtiger als, oder interessanter als Klimaschutz. Da können wir doch viel mehr bewegen, oder?
Mhm. Wenn du das sagst, Rainer, ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich finde das Thema sehr spannend und ich bin sehr gespannt, was sich da noch tut. Also da haben wir noch viel Zukunft vor uns, was diese Themen angehen. Also die werden ja jetzt nicht schnell verschwinden, nur weil so viel anderes in der Welt passiert, denke ich. Also werden wir uns sicher nochmal mit beschäftigen, Sven.
Wir freuen uns auf weitere spannende Themen, vielleicht in 2 Jahren, hoffentlich natürlich auch, dass wir uns früher nochmal sehen, aber in 2 Jahren, wenn dann so die ersten Projekte mit den Flughörnchen passiert sind, dann sind wir gerne wieder als Podcaster dabei und berichten natürlich sehr, sehr gerne. Mal gucken, wie es diesen kleinen Flughörnchen angeht.
Ja. Vielen Dank.
Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in Person auf irgendeiner Tourismusmesse, auf einem Event oder ansonsten vielleicht in einem Moore dieser Welt, vielleicht auch da, wo es Gorillas oder Flughörnchen oder irgendwelche anderen interessanten Arten gibt. Ich würde mich sehr freuen.
Ich mich auch, auf jeden Fall. Ich kenne euch ja jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange teilweise.
Ja. Ja. Und danke, dass du so ein treuer Hörer bist und danke, dass du unseren Podcast so unterstützt hast. Und ja, 2 Jahre ist her, 105 Folgen sind vergangen. Ich glaube, das ist jetzt die 106. Und ja, komm bitte wieder.
Alles klar.
Danke,
Rainer. Danke dir, Rainer. Ja, mach's gut und ja, weiter so.
Ciao.
Alles Gute. Tschüss.